Deutschlandfunk. Der Tag.
Nope, sorry, immer noch kein offizielles Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA. Wer die Berichterstattung verfolgt, hat aber mitbekommen, dass Herausforderer Joe Biden in mehreren der Battleground-Staaten einen Vorsprung gegenüber Präsident Donald Trump erreicht hat. Und wer die US-amerikanische Berichterstattung verfolgt oder sich viel auf Twitter rumtreibt, kennt vielleicht auch schon diesen Clip.
There are tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever.
Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.
Der Sender CNBC hat, wie auch andere Fernsehsender, die Übertragung einer Rede von US-Präsident Trump abgebrochen, weil er zu weiten Teilen Falschbehauptungen aufgestellt hat. Und auch Twitter hat in den letzten Tagen mehrere Tweets des Präsidenten mit Warnhinweisen versehen und als möglicherweise irreführend gekennzeichnet. Diese Strategie von Social-Media-Plattformen im Umgang mit Desinformationen rund um die US-Wahl, die schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Und dann reden wir nochmal über das Thema, das, man mag es kaum glauben, in den letzten Tagen durch die US-Wahl in der medialen Aufmerksamkeit ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, kleines bisschen zumindest, die Corona-Pandemie. Und das, obwohl diese Woche eigentlich eine Menge los war. Seit Montag sind wir im sogenannten Lockdown-Light. Gastronomie und Freizeiteinrichtungen sind zu. In vielen europäischen Ländern sind noch deutlich schärfere Beschränkungen erlassen worden. In Deutschland wurde heute außerdem ein neuer Rekordwert von mehr als 20.000 Neuinfektionen pro Tag geknackt. Und mittlerweile kommen die Testlabore an ihre Kapazitätsgrenzen. Was heißt das für die Teststrategie in Deutschland? Und was bringen Tests, bei denen mit Hunden oder künstlicher Intelligenz Covid-19 erkannt werden soll? Das klären wir in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi! Wenn Fernsehsender die Übertragung einer Rede des US-Präsidenten abbrechen, weil so viele Falschbehauptungen darin sind, dann liegt etwas im Argen. Dass Desinformation rund um die Präsidentschaftswahl in den USA vielfach im Umlauf sein würde, darauf hatten sich auch Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube eingestellt und im Vorhinein entsprechende Maßnahmen ergriffen. Was hat das gebracht? Darüber kann ich jetzt mit dem Medienjournalisten Simon Hurz sprechen, der unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Social-Media-Watchblog schreibt. Hallo, Herr Hurz.
Hallo.
Fangen wir mal damit an, was die Plattformen schon vor der Wahl unternommen haben, um Desinformation einzudämmen. Kann man das sagen, was das gebracht hat?
Ich glaube, ja. Also man kann durchaus sagen, es hat was genützt. Die Plattformen sind ja teilweise wirklich seit Monaten dabei, sich vorzubereiten, weil auch so sehr offensichtlich war, was zu erwarten war. Trump hatte ja mehr oder weniger schon vor der Wahl durchblicken lassen, dass er auch sich entweder selbst vorsätzlichen Sieger erklären wird oder einen Sieg von Biden nicht anerkennen wird und dann dementsprechend auch Falschbehauptungen verbreiten wird. Und genau das haben dann auch Facebook und Twitter antizipiert und dementsprechend seit Monaten Planspiele durchgespielt und Simulationen erstellt und mit dutzenden Teams intern gearbeitet, um zu schauen, was könnte passieren, wenn Trump X sagt und seine Anhänger Y machen. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen könnte man schon sagen, es hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert als vor 4 Jahren und sie haben einiges gelernt.
Und wenn wir uns aber anschauen, was dann am Wahltag selbst ja doch eben noch im Umlauf war, zum Beispiel gab es eine Übertragung von falschen Wahlergebnissen im Livestream auf YouTube, die dann irgendwann entfernt worden ist, aber da fragt man sich ja schon, hätte man da nicht auch schneller irgendwie reagieren müssen?
Ich glaube, es gibt noch dutzende Fälle, wo man sich dann fragt, wäre das nicht auch schneller gegangen? Das ist, glaube ich, immer so. Und ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, die haben jetzt alles richtig gemacht. Und man muss schon auch immer noch im Hinterkopf behalten, das sind halt somit die mächtigsten und größten Konzerne der Welt, die alle, also jetzt Twitter nicht, aber Facebook und Google, YouTube, im Jahr dutzende Milliarden verdienen. Die müssen die Ressourcen haben, da auch im Zweifel nicht innerhalb von Stunden, sondern innerhalb von Minuten zu reagieren. Und ja, es gibt diese Einzelfälle, wo ich mich eindeutig frage, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum war das so lange online? Warum fehlte da der Hinweis? Der angesprochene Stream auf YouTube ist jetzt nur eines von mehreren Beispielen. Man wird immer solche Einzelfälle finden. Aber wenn ich halt so das große Ganze vergleiche, 2020, 2016, dann würde ich sagen, zumindest auf Plattformseite wurde da insgesamt etwas besser reagiert und gehandelt.
Zum Beispiel hat ja auch Twitter jetzt mehrere Tweets von Donald Trump mit einem Hinweis versehen, dass der Inhalt möglicherweise irreführend sei. Da geht es vor allem um Behauptungen, die die Rechtmäßigkeit vom Wahlprozess in Frage stellen. Inwiefern ist das für die Öffentlichkeit nachvollziehbar, nach welchen Kriterien Twitter das dann entscheidet und solche Hinweise versieht?
Grundsätzlich hat Twitter diese Kriterien sehr transparent in seinen Blog-Einträgen aufgeschrieben. Da waren auch so seit Mai, seit Twitter es ja zum ersten Mal gewagt hat, zwei Tweets von Donald Trump zu Fakten checken und darunter einen Hinweis einzublenden, das stimmt womöglich nicht ganz so, hat sich das ja immer weiter hochgeschaukelt, so auf beiden Seiten. Dann ist Trump ziemlich explodiert, als Twitter damals seine Autorität so untergraben hat. Und dann ging das immer weiter und Twitter und auch Facebook später haben dann so die Maßnahmen hochgeschraubt und waren, also vor allem Twitter, auch zunehmend weniger bereit, Trump dann einfach alles durchgehen zu lassen. Und das ist jetzt natürlich seit der Wahl, also seit Mittwochmorgen hat Twitter, glaube ich, 13 Tweets von Trump gekennzeichnet als möglicherweise falsch, was fast die Hälfte seiner Tweets seit diesem Zeitpunkt überhaupt ist. Das zeigt ja schon, also man könnte entweder sagen, Trump dreht halt weiter ab oder Twitter nimmt es nochmal ernster. Und aber ja, also im Prinzip diese Kriterien, die Twitter da anlegt, sind öffentlich. Inwieweit das dann bei jedem einzelnen Tweet konsequent ist, ist die andere Frage. Aber man kann zumindest nachlesen, wie es eigentlich ablaufen sollte.
Wobei ja KritikerInnen dann argumentieren, dass das eine Form von Zensur sei und dass man jetzt also sozialen Medien die Kontrolle darüber überlässt. Womöglich ist es vielleicht sogar nochmal Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die ohnehin an große Verschwörungen glauben und sagen, bestimmte Dinge dürften nicht mehr gesagt werden. Also kann das vielleicht sogar kontraproduktiv sein?
Ich sehe dieses Dilemma absolut, in dem sich da die großen Plattformen befinden. Allerdings würde ich da, also es ist mir ganz wichtig, da einmal so zumindest meine Sichtweise auf das Thema klar zu machen. Twitter hat ja auch Tweets von Donald Trump nicht gelöscht. Also wenn man schon dieses Wort Zensur in den Mund nimmt, was in dem Zusammenhang, glaube ich, ohnehin schwierig ist, dann ist es in dem Fall komplett unangebracht, weil sie löschen ja nichts. Sie blenden darunter bloß einen Hinweis ein, dass es halt nicht stimmt und verweisen auf die richtigen Fakten. Also sie ergänzen Informationen um weitere Informationen. Das ist für mich so das Gegenteil von Zensur. Ja, sie schränken die Reichweite ein, aber so gehen sie halt grundsätzlich mit offensichtlichen Falschbehauptungen, die gefährliche Konsequenzen haben können, um. Also das ist jetzt keine Sonderbehandlung. Eher im Gegenteil, genoss Donald Trump im Laufe der vergangenen 4 Jahre eine absolute Vorzugsbehandlung seitens Twitters und seitens Facebook, einfach qua seines Statuses als US-Präsident. Wenn sich andere Menschen solche Dinge geleistet hätten, die Trump da seit 4 Jahren an den Tag legt, die wären ihre Accounts längst los. Und Twitter hat interessanterweise auch bestätigt, ja, also falls Biden jetzt dann gewinnt, ab Januar gibt es einen neuen US-Präsidenten, dann endet quasi dieses Privileg für Trumps Account. Und wenn Trump so weitermacht, wie er bislang also quasi vorgelegt hat, dann lehnt man sich nicht weit aus dem Fenster und könnte sagen, Ende Januar ist Trump seinen Twitter-Account los. Das ist die eine Sichtweise auf die Dinge. Und aber dann natürlich, ja, dieses angesprochene Dilemma der Plattformen. Die USA sind wahnsinnig gespalten und polarisiert und die eine Hälfte des Landes wittert überall A, Zensur und B, so einen liberalen Bias, also eine Voreingenommenheit gegenüber Konservativen. Und je strengere Maßnahmen die Plattformen dann ergreifen, desto größer wird natürlich auch der Aufschrei auf republikanischer Seite. Und da sehe ich auch in den kommenden Monaten und Jahren wenig Entspannung in Sicht.
Ein Narrativ, das Trump ja im Moment vor allem verbreitet, ist, dass die Wahl gestohlen würde durch die Demokraten. Und der Hashtag Stop the Steal, der ging entsprechend viral. Letzte Nacht hat dann Facebook eine Gruppe mit dem Namen gelöscht. Wie nachhaltig können solche Maßnahmen überhaupt sein? Oder muss es immer wieder dieses punktuelle einzelne Gruppenlöschen sein?
Also ich glaube, das ist zumindest einer von vielen Bausteinen. Also man kann ja schlecht die Gruppen irgendwie im Vorhinein löschen, sonst müsste ja Facebook oder müssten ja alle Plattformen quasi dann wirklich alles vorher lesen, was passiert und dann freischalten. Das heißt, in dem Fall geht es nur darüber, Dinge nachträglich zu löschen. Und jetzt kann man, glaube ich, auch in dem Fall wieder darüber reden, warum hat es so lange gedauert. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wo sie dann schließlich entfernt wurde, hatte sie 360.000 Mitglieder. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also da könnte man Facebook dann einen gewissen Vorwurf machen. Aber grundsätzlich, dass halt bei globalen Kommunikationsplattformen Content-Moderation meistens nur quasi im Nachhinein funktioniert, ist halt so das Natur der Sache. Und es wird immer dazu führen, dass je größer die Plattform ist, desto mehr falsche, gefährliche, widerliche Inhalte werden halt auch hochgeladen. Und ein Teil davon oder mittlerweile ein großer Teil wird maschinell und automatisch vorab gefiltert. Das betrifft aber eher so Inhalte, die halt Maschinen auch wirklich als gefährlich eindeutig identifizieren können. Also zum Beispiel Aufnahmen von Kindesmissbrauch oder so. Aber halt irgendwelche Facebook-Gruppen, die jetzt in dem Fall solche Hashtags benutzen, müssen halt dann nachträglich manuell gelöscht werden.
Das Problem ist ja auch oft, dass im zugrunde liegenden System und in den Algorithmen es so ist, dass eben emotionale, auch irgendwie aufwühlende Inhalte sich leichter verbreiten. Also wäre das nicht eigentlich eher der Ansatzpunkt, dass man da anfängt?
Absolut. Das finde ich einen ganz wichtigen Ansatzpunkt, der auch, glaube ich, seit Jahren gefordert wird, dass wir die Plattformen grundsätzlich an ihrem Geschäftsmodell schrauben. Also natürlich, die haben ein Interesse daran, dass NutzerInnen möglichst lange Zeit auf diesen Plattformen verbringen, damit sie möglichst viel Werbung sehen. Und das funktioniert eben erfahrungsgemäß leider über emotionale Inhalte, weil die Menschen eher bei der Stange halten und besser in Anführungszeichen funktionieren in sozialen Medien. Also bevorzugen die Algorithmen emotionale Inhalte, weil sie eben auch mehr Interaktionen sammeln. Das schaukelt sich dann quasi so gegenseitig hoch und es führt eben dazu, dass in sozialen Medien oft diejenigen gewinnen, die am lautesten schreien oder am krassesten polarisieren und am stärksten schwarz-weiß malen. Und dass das ein Klima ist, das dem politischen Diskurs jetzt nicht unbedingt zuträglich ist, das kann man sich ja denken. Das heißt, wenn man da irgendwie so etwas nachreguliert, das würde auf jeden Fall helfen. Andererseits entspricht es halt auch nicht dem Geschäftsmodell der Plattform. Also da müssten sie grundsätzlich an ihren Mechanismen arbeiten. Was ich einen spannenden Ansatz finde, den man jetzt schon von Twitter gesehen hat, im Vorfeld des Wahlkampfs und über den angeblich auch Facebook nachdenkt, hat die New York Times gerade berichtet, ist so ein bisschen die Viralität einzuschränken. Also die Geschwindigkeit, in der Inhalte verbreitet werden können. Was Twitter zum Beispiel gemacht hat, seit dem 20. Oktober kann man Tweets nicht mehr mit einem Klick retweeten, sondern man wird erstmal darum gebeten, einen eigenen Kommentar hinzuzufügen.
Und bestenfalls auch noch zu lesen, was da vielleicht für ein Anwender
genau,
ist.
Genau, wenn man Texte teilen will, dann heißt es, hast du diesen Text wirklich gelesen. Ja. Und das sind ja also quasi so zwei Schwellen, die im Prinzip völlig dem zuwiderlaufen, was Twitter erfolgreich gemacht hat, nämlich Inhalte mit ganz wenig quasi Hürden ganz schnell und einfach weiterverbreiten zu können. Und sie haben sich aber eben entschieden, im Vorfeld der Wahlen gesagt, wo die Gefahr von Desinformation ist jetzt so groß, wir machen es jetzt mal schwerer, Inhalte zu teilen. Und das hätte man sich echt vor einem Jahr noch nicht vorstellen können. Und Facebook denkt angeblich jetzt über ähnliche Schritte nach. Und das finde ich finde den Ansatz sehr interessant und ich glaube, das kann total helfen, weil ja auch wenn die Plattformen selbst etwas mehr Zeit gewinnen, um Inhalte, also gefährliche Inhalte möglicherweise schon zu stoppen, bevor sie sich eben halt 100.000-fach verbreitet haben.
Wenn Sie jetzt sagen, das war vor einem Jahr kaum vorstellbar, generell höre ich jetzt raus und es gibt eben ja Beispiele dafür, dass eben sich der Umgang der Plattform mit Desinformationen doch stark gewandelt hat, eben jetzt vor allem in so einem Wahlkontext. Das wäre ja vor einiger Zeit auch, hatte man sich ja vehement gegen irgendeine Form von Einordnung der Inhalte gewehrt. Wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel?
Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Ein Faktor, den zum Beispiel auch Facebook und Mark Zuckerberg sehr eindeutig anerkannt hat, ist tatsächlich die Corona-Pandemie. Weil im Zuge des Umgangs mit vor allem mit Falschinformationen, die jetzt Covid-19 betreffen, die Plattformen gemerkt haben, okay, Unsinn und Quatsch kann halt wirklich richtig gefährliche Konsequenzen haben. Also so, wenn dann Donald Trump sagt, man muss
Desinfektionsmittel sollte
man
trinken.
Genau, Desinfektionsmittel trinken oder spritzen oder so und dann macht das Menschen halt tatsächlich, dann ist es halt richtig gefährlich oder wenn halt Leute dieses Virus verharmlosen und das dann dazu führt, dass viele Menschen keine Masken tragen oder den Abstand nicht einhalten, dann so, das kann Leben kosten. Und der hat eine andere Verantwortlichkeit für Inhalte angefangen und quasi die Schwelle, bei der gelöscht wurde, die wurde, glaube ich, niedriger gesetzt. Und in der Folge hat sich das eben auch auf so politische Hasskommentare und politische Desinformationen übertragen. Gerade, und dann kam noch die Black Lives Matter-Bewegung jetzt im Juli dazu, dann gab es einen Monat Anzeigenboykott gegen Facebook, weil sie angeblich zu wenig gegen rassistische Inhalte tun. In den USA ist einfach so ein gesellschaftliches Klima auch entstanden. Der Druck ist doch mal deutlich stärker geworden auf Facebook. Und dann gab es natürlich auch einfach, muss man sagen, einen US-Präsidenten, der sich so unverantwortlich verhalten hat wie kein anderer Präsident in der Geschichte, wo die Plattformen halt irgendwann auch einfach nicht mehr zuschauen konnten. Und ich glaube, es gibt so eine Gemengelage, die in der Summe dazu geführt hat, dass mittlerweile viele Unternehmen in einer Form Verantwortung für Inhalte übernehmen, die ja 2019 noch nicht vorstellbar erschien.
Sagt der Medienjournalist Simon Hurz. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ein neuer Rekordwert bei den Covid-19-Neuinfektionen und Labore, die an ihre Testkapazitätsgrenzen kommen. Mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth aus unserer Wissenschaftsredaktion habe ich über die aktuelle Gemengelage in Sachen Corona-Tests geredet. Angefangen bei den regulären PCR-Tests. Können wir auf die trotz Kapazitätsgrenzen weiterhin setzen?
Ja, wir können uns schon noch auf diese Tests verlassen in der Fläche, aber die Labore, die sind wirklich am Limit. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht ja immer am Donnerstag so einen Überblick über die Tests und da wurden zuletzt 1,5 Millionen Tests pro Woche gemacht. So viele gab es noch nie. Und jetzt möchte ich kurz nochmal sagen, von denen hatten 7,26% ein positives Ergebnis. Das erwähne ich, weil ja viele Leute immer sagen, dieser Anstieg, der geht nur zurück auf die Ausweitung der Tests. Nee, das ist nicht so, denn diese sogenannte positiven Quote, die liegt jetzt 10-mal höher als noch Ende August. Also das zeigt ganz klar, die Epidemie breitet sich wirklich rasant weiter aus. Und die Testkapazitäten, die sind nur ein kleiner Teil dieses Anstiegs. Das Robert-Koch-Institut fragt die Labore, könnt ihr noch mehr? Gibt es noch Kapazitäten? Und die sagen erstmal, ja, wir haben tatsächlich noch Personal für fast 2 Millionen Tests in der Woche. Das klingt natürlich gut. Aber gleichzeitig berichten viele Labore über Probleme mit den Reagenzien, also mit den Chemikalien. Die halten sich nicht ewig, die müssen ständig nachgeliefert werden. Und darin besteht im Moment der Engpass. Vergangene Woche haben die Labore keinen Test mehr in Reserve gehabt. Die hätten wirklich nicht mehr leisten können, einfach weil die Materialien nicht da waren. Und es gab sogar einen Rückstau von knapp 100.000 Tests, ebenfalls so viel noch wie noch nie. Also dieses ganze System gerät an die Grenzen, mehr testen geht einfach nicht.
Und wenn wir über Teststrategie sprechen, da hatte ja die Bundesregierung Mitte Oktober, glaube ich, war das, eine neue Teststrategie vorgestellt und eine große Hoffnung wurde da auf sogenannte Schnelltests gesetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die weniger zuverlässig als diese PCR-Tests, aber die sind eben sehr schnell, also innerhalb von 30 Minuten, glaube ich, gibt es ein Ergebnis. Die gibt es jetzt aber noch nicht in der breiten Masse.
Nee, das läuft gerade erst an. Also erstmal diese Schnelltests, das sind sogenannte Antigentests, die weisen das Virus selber nach, genau wie die PCR. Die brauchen aber ein bisschen mehr Virusmaterial. Deshalb springen die nicht so schnell an wie die PCR und deshalb wollen die Mediziner die PCR nach wie vor für die Diagnostik haben. Da sagen die, da ist die der Goldstandard, da führt kein Weg dran vorbei. Aber es gibt ja diese andere Situation. Zum Beispiel, ich möchte meine Oma besuchen im Altenheim und dafür sind diese Antigen-Schnelltests wirklich super. Ich komme da hin, da wird ein Abstrich gemacht, der muss genauso professionell gemacht werden wie bei der PCR und innerhalb von 30 Minuten sagt man mir, okay, da ist kein oder kaum Virus drin. Das heißt, ich kann meine Oma besuchen und die kann sich sicher sein, ich bringe sie nicht in Gefahr. Diese Tests für diese Situation sind die ganz klasse und da würden die eingesetzt werden. Das Problem ist, das ist am 15. Oktober beschlossen worden, aber nach wie vor haben viele Alten- und Pflegeheime diese Tests noch nicht. Da haben die Bundesländer erstmal angefangen, Bestellungen aufzugeben und so weiter. Ich habe mal in Berlin rumgefragt, also da hat jetzt die Kassenärztliche Vereinigung Tests organisiert. Da sollen die Ärzte und ihr Praxispersonal sich testen lassen. Das geht. Man kann sogar in der Apotheke solche Tests bekommen. Also wenn ich meinem Arzt sage, ich möchte zu meiner Oma, dann kann der bei der Apotheke einen Test holen und ich muss ihm natürlich was bezahlen, aber dann macht er diesen Test. Das geht. Aber diese ursprüngliche Idee, diese Tests sind im Grunde stapelweise in den Heimen vorhanden, das hat sich noch nicht umgesetzt. Das liegt zum Teil daran, an der Bestellung. Zum Teil ist es aber auch so, dass die Heime eine Teststrategie entwickeln müssen. Die brauchen da jemanden mit medizinischer Ausbildung, kann eine Schwester sein, die diese Tests, diesen Abstrich abnimmt und macht. Und dann muss das organisiert werden. Wenn ein positiver Test da ist, dann muss der ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Also diese ganze Gemengelage ist noch nicht so richtig geklärt, aber das wird sich wirklich in den nächsten Tagen entspannen und dann kann das auch gemacht werden.
Aber das heißt, es wäre jetzt auch nicht, wenn wir ein paar Wochen weiterdenken und viele Menschen zu Weihnachten zum Beispiel zur Familie fahren, da würde es dann keinen Sinn machen, weil man nicht flächendeckend eben Leute dann vor medizinischem Personal testen lassen kann.
Das könnte man vielleicht organisieren. Das Problem ist in dem Fall ein anderes. Diese Tests, die geben im Grunde nur einen Schnappschuss, eine Information. Die sagen, okay, jetzt bist du nicht infektiös. Aber die Tests sind eben nicht so empfindlich wie die PCR. Wenn da was im Anrollen ist, wenn ich also infiziert bin und gerade erst so eine Virenlast aufbaue, das merken die nicht. Und das heißt, ich bin vielleicht heute nicht infektiös, aber dann morgen oder übermorgen. Also wenn ich jetzt vor Weihnachten, eine Woche vor Weihnachten so einen Test mache, dann kann ich an dem Tag sicher meine Großeltern besuchen. Aber die nächsten Tage müsste ich dann im Grunde noch einen neuen Test machen. Und so viele gibt es von denen dann auch wieder nicht.
Okay. Ich habe noch von ein paar, ja, fand ich, ungewöhnlichen Testansätzen gelesen. Da würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt. Und zwar habe ich gelesen, dass in manchen Ländern in Europa Hunde eingesetzt werden, die also darauf trainiert sind zu erschnüffeln, so wie sie das, glaube ich, bei Drogen und Sprengstoff und sowas ja auch schon können, ob jemand an Covid-19 erkrankt ist. Kannst du das genauer erklären? Wie soll das funktionieren?
Also ich habe da auch erst gedacht, das kann doch nicht wahr sein, aber... Ist wahr. Es ist nämlich so, Hunde werden tatsächlich auch schon jetzt in der Medizin eingesetzt, zum Beispiel bei der Zuckerkrankheit. Da können die am Geruch merken, wenn bei Herrchen oder Frauchen der Stoffwechsel entgleist. Von daher, Medizin und Hunde, das passt gut zusammen. Und am Anfang der Epidemie haben sich in verschiedenen Ländern Gruppen hingesetzt und haben gesagt, okay, wir trainieren jetzt Hunde auf Covid-19. Die Ansätze sind so ein bisschen unterschiedlich. In Hannover hat man zum Beispiel dann Abstriche genommen und die den Hunden sozusagen hingehalten. Das hat ganz gut funktioniert. In Helsinki läuft im Moment eine Studie am Flughafen. Da kriegen, sagt man, wenn da ein Fluggast ankommt, wird mit so einem Tupfer an Nacken oder am Handgelenk eine Probe genommen, wird so drüber gestrichen und das dem Hund hingehalten. In USA ist sogar das Ziel, dass die Hunde im Grunde meinetwegen durch eine U-Bahn laufen und wenn da jemand Viren streut, dann direkt bellen und den stellen. Also tatsächlich, das wird erprobt, aber das ist wirklich in der Erprobungsphase. Die einzige wissenschaftliche Publikation, die stammt aus Hannover, also wirklich aus Deutschland. Und da zeigt sich, die Hunde sind wirklich gut dran, wenn es darum geht, jemanden tatsächlich zu erwischen, der Viren ausstreut, der infiziert ist. Aber sie bellen halt auch öfter mal bei Leuten, die eigentlich gar nichts haben. Und das ist ein Problem, wenn man sich vorstellt, dass sie durch die U-Bahn laufen. Da gibt es nämlich viel weniger Menschen, die tatsächlich infiziert sind. Und das heißt, die würden wahrscheinlich häufig bellen und meistens würde gar nichts dahinter stecken. Also da muss man sich noch sehr genau überlegen, in welchem Setting man das wirklich sinnvoll einsetzen kann, damit das Bellen dann auch was anzeigt. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wer angebellt wird, musste dann in die Quarantäne. Also da gehört auch noch so eine rechtliche Einordnung dazu.
Ja, genau. Das habe ich mir nämlich auch gefragt bei was anderem, was ich gelesen habe. Und zwar, dass am MIT probiert wird, einer KI beizubringen, anhand der Stimme, also je nachdem, ob sie jetzt belegt klingt oder ob es irgendwie Husten gibt oder so, ob es eine normale Erkältung vielleicht ist oder ob das Covid-19 ist. Was denkst du darüber? Da habe ich mich nämlich auch gefragt, was würde so eine App, die jeder zu Hause hat, dann für den Alltag bedeuten?
Ja, die würde sicher dazu führen, dass unsere Testkapazität noch mehr ausgereizt wird. Diese App hat nämlich das gleiche Problem wie die Hunde. Also diese Forscher, die haben viele tausend Aufnahmen von Husten gemacht. Also man muss wirklich dann ins Telefon husten und dann hört unser einer keinen Unterschied, ob jemand Covid-19 hat oder nicht. Aber dieses maschinelle Lernen, das hat eben doch was rausgekriegt. Und da ist es wieder so, die entdecken wirklich die ganzen Fälle, die infiziert sind, zu 100%. Das ist super. Aber bei den Leuten, die keine Krankheit haben, da sagen sie bei 6%, wenn die Symptome haben, liegen sie zu 6% falsch. Und wenn die Leute keine Symptome haben, dann liegen sie sogar bei fast 16% falsch. Das heißt, fast jeder Fünfte bekommt eine Warnung, obwohl er gar nicht infiziert ist. Und wenn die dann alle losrennen und noch eine PCR haben wollen, weil sie jeden Tag morgens ins Telefon husten, dann haben wir wirklich ein Problem mit unseren Tests.
Das heißt, was würdest du sagen, langfristig gesehen, was sind die Kriterien für eine erfolgreiche Teststrategie?
Ja, also da hat das Robert-Koch-Institut gerade auch die Teststrategie angepasst. Die haben im Grunde gesagt, der Herbst und der Winter kommt. Das heißt, viel mehr Leute werden einfach eine laufende Nase haben, die werden Husten haben, nicht wegen Covid-19, sondern schlicht und einfach, weil sie einen Schnupfen haben. Die rechnen mit 3 Millionen Leuten mit solchen Symptomen in der Woche. Und wenn die jetzt noch zusätzlich zu den Tests abgearbeitet werden müssen mit einer PCR, das sprengt wirklich jedes System. Das können wir auf keinen Fall stemmen. Und deshalb hat das RKI gesagt, wir gehen von diesem Motto testen, testen, testen um jeden Preis weg und sagen, im Herbst und Winter machen wir sozusagen die Schwelle höher. Das heißt, nur wer wirklich schwere Symptome hat, also vielleicht Atemnot, Fieber, der kriegt einen Test. Wer eine Störung von Geruchssinn oder Geschmackssinn hat, das ist ja recht typisch für Covid-19, der kriegt einen Test. Wer Kontakt hat zu einem bekannten Infizierten, der kriegt natürlich auch einen Test. Und auch wenn die Symptome dramatisch sich verschlechtern, der soll getestet werden. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, wer ein bisschen Symptome hat, aber eine Risikogruppe ist oder zum medizinischen Personal gehört oder ganz viele Kontakte hat, auch die sollen getestet werden. Aber nicht mehr jeder, der einfach einen Schnupfen hat. Und so hoffen sie, dass tatsächlich es möglich ist, die Zahl der Tests wieder auf ein handhabbares Maß runterzufahren, ohne die Sicherheit zu gefährden. Wer ansonsten einen Schnupfen hat, der muss dann halt jetzt wirklich freiwillig 5 Tage zu Hause bleiben und das wirklich auskurieren. Und das ist wirklich in unser aller Sinne. Und ansonsten gilt nach wie vor Abstand halten, Maske auf, Hände waschen, lüften. Ist banal, aber so trägt jeder dazu bei, dass die Situation sich wieder normalisiert und wir dann auch wieder mit den Tests klarkommen.
Eine Normalisierung der Situation, die wäre auf jeden Fall wünschenswert. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Die Dauer dieser Episode, die neigt sich dem Ende zu. Der tag@deutschlandfunk.de ist die Mailadresse, an die Sie gern Feedback schreiben können. Ich bedanke mich fürs Interesse, sage nochmal meinen Namen, Katharina Peetz, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.